Hier ist der IKEA Interview Podcast im Leben und daneben. Ich bin Tolga und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Was macht unser Zuhause aus und was sind die Dinge, die uns um Zuhause umgeben und auch bewegen? Ja, für den einen ist das Zuhause vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind das ganz besondere Menschen. Einige verbinden mit Zuhause sein eher ein inneres Gefühl. Ja, und manch einer sagt sogar, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über all das und noch sehr viel mehr spreche ich heute mit meinen beiden Gästen, Hardy und Alice Krüger. Hallo.
Hallo.
Hi.
So, schön, dass ihr da seid. Ich möchte erstmal an dieser Stelle highlighten, dass ihr die tollsten Gäste seid bisher, denn ihr habt Kuchen mitgebracht.
Ja, das ist naheliegend, da wir in Köpenick ein kleines Café haben, das Café Fräulein O, und eigentlich direkt daraus jetzt eigentlich zu dir gestartet sind und haben wir gedacht, dann bringen wir dir einfach ein bisschen Kuchen mit.
Kalorien gehen immer, das sind positive Kalorien, die öffnen das Herz.
Voll und haben mir direkt ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich bin also gut drauf, das ist schon mal sehr schön. Wir werden über viele Dinge gleich mit euch reden. Als erstes direkt mal so ganz pauschal, wie findet ihr es, wenn Leute sagen, ihr seid quasi auf eine Art eine erfolgreiche Patchwork-Familie? Ist das so ein Label, mit dem ihr leben könnt?
Erfolgreich ist, glaube ich, boah.
Ja, es kommt drauf an, was da gemeint ist. Erfolgreich in Kinder haben, 7 Stück, oder erfolgreich in immer noch zusammen sein oder erfolgreich in so viele Projekte haben, das stinkt ein Stück weit eigentlich fast alles. Aber trotz alledem ist Patchwork irgendwie der Gedanke, es klingt immer einfach und toll und es klingt irgendwie, jeder hat so das The Waltons, Gute Nacht, John Boy, also, so im Kopf, und das ist es definitiv nicht. Also wir sind sicherlich immer bemüht und wollen natürlich immer das Beste für unsere Kinder, aber wir scheitern manchmal da auch ganz schön extrem in vielen Dingen. Es ist manchmal einfach nicht alles irgendwie wirklich perfekt zu machen. Also es ist wirklich eine Herausforderung, und zwar jeden Tag eigentlich.
Ich glaube, wahrscheinlich müssen unsere Kinder fragen, ob wir erfolgreich sind. Und das werden sie erst dann entscheiden können, wenn sie in unserer Situation stecken. Also ich glaube, in den letzten Jahren hat sich gerade dieses Familienmodell Patchwork durch diese schnelllebige Zeit und dieses sich manchmal gar nicht wirklich miteinander Zeit geben für die wichtigen Dinge des Lebens leider durchgesetzt. Ich meine, wir hatten Glück. Das ist jetzt zusammen unsere 7. Ehe. Und ich finde es total cool. Aber erfolgreich, wir sind Patchwork. Aber ich würde sagen, wir sind noch nicht erfolgreich. Wir sind noch nicht angekommen.
Naja, früher hieß es dann eher WG.
Ja.
Ach, schau an.
Ja. So, wir haben ein offenes Haus und momentan ist es auch so, dass jetzt Theo zum Beispiel mit seiner Freundin mitbringt. Und es ist immer ein Kommen und Gehen eigentlich irgendwie. Auch mit Tamino bringt er auch seine Freunde mit und die haben dann ihre Projekte und so. Also es ist schon so, dass man sich manchmal so Gast im eigenen Haus fühlt, so ein bisschen. Aber das ist einfach, glaube ich, die moderne Art und Weise, Familiendasein so auch zu leben, weil das geht gar nicht anders. Also es hat ja, glaube ich, auch damit angefangen, dass die Rolle der Frau und die Rolle des Mannes sich einfach wirklich extrem verändert hat. Jeder hat natürlich auch seine eigene Verantwortung, seine eigenen Aufgaben, beide Elternteile arbeiten. Es ist jetzt diese klassische Familienstrukturen, gibt es ja so einfach nicht mehr. Und ich glaube, das ist einfach die ganz natürliche Entwicklung unserer Welt. Also wie wir leben, wie wir kommunizieren, welche Herausforderungen wir uns jeden Tag stellen müssen, und auch die Kinder, meine ich jetzt. Also nicht nur wir als Eltern, sondern die Kinder haben ja natürlich auch wirklich krasse Herausforderungen. Also gerade jetzt durch die Corona-Zeit und auch die Generation danach, die einfach nur Menschen mit Masken gesehen hat. Und das muss man sich mal vorstellen. Also jede Generation hat so seine Herausforderungen, glaube ich. Und wir sind jetzt so ein großer Haufen von ganz verschiedenen Einflüssen und Generationen. Also der Älteste ist jetzt
27
wird er jetzt, ja. Und die Jüngste ist 8. Und da sieht man ja einfach den Unterschied auch zwischen den Leon und der kleinen Laila, wie sie einfach so die Welt wahrnehmen. Das ist schon ein großer Unterschied.
Und das ist wahrscheinlich auch wirklich eine Empfindungssache der Generation, was man unter Patchwork oder wie man das empfindet. Ich glaube, wichtig bei diesem sozusagen Wort ist auch, dass es so cool, wie sie es auch nachher lebt, weil man eine gewisse Freiheit ja auslebt, weil man sich gegen etwas entschieden hat, für etwas, gibt es eben auch eben Gewinner und Verlierer. Also jedes Kind verliert natürlich bei Patchwork einen Teil. Das ist im ersten Augenblick Mama oder Papa. Und wenn aber alles gut läuft, und so sehe ich das bei uns, und dann sind wir vielleicht doch erfolgreich, hat man natürlich auch einen Gewinn. Man gewinnt einen Freund. Das ist der neue Partner in der Beziehung. Der kommt dazu. Aber ich glaube, für Kinder ist es ganz, ganz anders. Das leben wir natürlich aus unserer Perspektive als Erwachsener. Da spielt Vernunft, da spielt Verantwortung eine gewisse Rolle. Für Kinder ist, glaube ich, Patchwork viel schwerer, als es, glaube ich, für uns manchmal als Eltern einfach so zu handeln ist. Weil wir bestimmen es und wir sagen, es ist gut für dich. Aber für Kinder ist es auf jeden Fall sicherlich nicht einfach.
Ja, vielleicht auch, weil Kinder sich auch immer dafür verantwortlich fühlen. So ganz automatisch. Also wir Kinder haben uns auch immer dafür verantwortlich gefühlt, dass irgendwas nicht stimmt. Wir wussten zwar nicht, was los war, aber man hat sich schlecht gefühlt. Man hat sich irgendwie verantwortlich gefühlt. Und das steckt einfach so in der Natur der Dinge einfach so drin. Und das ist unsere Verantwortung, ihnen auch das Gefühl zu geben, dass es nicht so ist. Und sie wachsen ja einfach mit dieser Patchwork-Situation einfach ganz anders auf. Also das hätten wir, glaube ich, irgendwie als Kinder damals überhaupt gar nicht verstanden, was das soll eigentlich, ne?
Wahnsinnig spannend, dass wir da mal so einen kleinen Einblick in euren Alltag heute gewinnen dürfen. Wir werden da auch nochmal das ganze Konzept einer Patchwork-Familie so ein bisschen aufdröseln, detaillierter noch gleich werden, aber vorher nochmal so ein kleines bisschen eure Lebensläufe beleuchten. Die sind ja wahnsinnig spannend. Wir fangen mal mit dir an, Hardy. In der Schweiz geboren, dann in Afrika aufgewachsen, als Sunnyboy, als Surfer in der ARD, haben dich dann natürlich viele ins Herz geschlossen bei Gegen den Wind. Du warst auch Förster im Forsthaus Falkenau. Im Traumschiff haben wir dich auch gesehen. Auf der Theaterbühne bei Ziemlich Beste Freunde warst du auch dabei. Und dann bald ja im kommenden Jahr bei Rote Rosen in der ARD. Paramount Plus ist auch noch ein
großes Thema, ja.
Großes Thema. Und Fotograf bist du auch noch und Autor.
Ja, also ich würde sagen, ich bin einfach so ein rastloser Geist, der sich einfach nur ausdrücken will. Egal, was wir machen eigentlich. Ob wir Kuchen backen, Bücher schreiben, Bilder malen, fotografieren. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich muss das, was ich so empfinde, was ich so sehe, was mich beschäftigt, einfach irgendwie rauslassen. Und wenn ich eine Idee habe, dann will ich die umsetzen. Und dann habe ich extrem viel Spaß dabei, einfach auch neue Wege zu finden, einfach dem einen Ausdruck zu geben. Und das hat mich auch geprägt. Also meine Kindheit hat mich natürlich geprägt, weil wir sehr viel unterwegs waren. Ich habe sehr viel gesehen von der Welt, schon in jungen Jahren. Und also die Serien, die du jetzt genannt hast, sind hier in Deutschland bekannt. Also ich war aber international ja auch viel unterwegs und habe da eben auch sehr viel mitbekommen, was einfach mich auch sehr beeinflusst, irgendwie in der Art und Weise, wie ich schreibe oder wie ich fotografiere oder wie ich mich versuche auszudrücken, sind das da einfach so die Einflüsse, die mich geprägt haben und die wirst du auch immer wieder finden, egal in was du jetzt von mir siehst oder so. Das ist, glaube ich, irgendwie auch meinen Eltern zu verdanken, weil das ist auch so ein Punkt, dass die Umgebung, in der du aufwächst, ist einfach sehr entscheidend für das, wie du bist oder wie du dich ausdrückst. Und da ist alles ein Statement, also wie du sprichst oder wie du dich anziehst oder wie du kommunizierst oder was du machst. Also das ist einfach so eine Reflexion von dem, was du erlebt hast.
Alice, du bist waschechte Berlinerin.
Ja.
Auch eine Rarität inzwischen, muss man ja sagen. PR-Agentin, Unternehmerin, Model und natürlich auch Kaffeebesitzerin mit Hardy zusammen. Jetzt frage ich mich, habe ich irgendetwas in dieser grandiosen und sehr großen Auflistung irgendwas vergessen in diesem Überblick über euch?
Oh wow, wenn man das so hört, ist ja der Knaller, oder?
Es wird ja, es ist schon beachtlich, ja, doch durchaus.
Ja, also, nee, da will ich gar nichts draufsetzen. Aber wir sind auf jeden Fall noch Eltern. Und zusammen 7-mal verheiratet. Ich glaube, das finde ich auch super cool.
Ja. Genau. Ja, viele sagen, oh Mann, also die beiden sind echt, also das ist schon grenzwertig. Also, da gab es hier irgendwie immer so einen Privatsender, Fernsehsender. Was haben die gesagt?
Es ging auch um das Thema Spenden, es ging um Kinder. Und da haben sie uns angefragt und da hat einer aber gesagt, nee, das können wir nicht bringen, das ist asozial. Das ist 7-mal verheiratet, das sind 7 Kinder, das sind zig Partner, zig Kinder von irgendjemand, kein Kind wirklich zusammen. Das ist kein deutsches
Was
Vorbild.
Ist das?
Das können wir nicht bringen.
Das gab es als raus. Feedback direkt.
Ja, genau. Das haben wir schöner verpackt bekommen. Wow. Weil ich gesagt, ja, komm, lass mich das übersetzen ins Berlinerische. Ich sage, wir sind einfach, da können wir vergessen, da sind wir durchgefallen. Das ist so, wenn du den Bus aufmachst und dann kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann bringt noch einer sozusagen noch einen Freund mit oder die Freundin mit, dann sieht das schon extrem aus. Das ist richtig. Ja,
ja, du siehst dann manchmal so diese große Fragezeichen, die großen Augen und so. Und dann denken sie sich, wie machen die das bloß? Ja. Aber das Schöne an Alice ist eigentlich, dass sie genauso verrückt ist wie ich. Wenn Alice morgens aufwacht und sagt, du, ich habe deine Idee, dann weiß ich, dass wir auf jeden Fall irgendwie die nächsten Wochen damit zugehen, das wirklich zu realisieren. Und wir sind dann meistens da auch so krass, dass wir das dann auch wirklich machen. Also, und selbst unsere Kinder sagen manchmal, ey, die zwei, das kann nicht wahr sein. Wir zeigen denen eben, alles ist möglich. Und solange du jung bist, sagst du immer.
Ja.
Da sind wir schon lange drüber.
Aber wir sind ja begrenzt hier. Und wir hatten heute auch Anweisungen von meinem Jüngsten, von Tamino, wo ich gesagt habe, ja, wir sind beim Podcast. Also Mama, ganz wichtig, nicht Promi sein. Du musst nett, du musst freundlich rüberkommen, so als ob man mit dir Kaffee und Kuchen trinken will. Aber das muss, weißt du, man sieht dich nicht, man hört dich ja nur. Er sagt, okay, also der 14-Jährige weiß jetzt schon, wie es funktioniert. Sagt er, also nicht Promi sein, das ist ganz, ganz wichtig. Nein, das ist cool.
Aber das sind wir ja nicht.
So dieses Streben nach einem glücklichen Familienleben, ne, mit ganz viel Harmonie und Liebe, das ist ja für viele so ein ganz elementarer Wunsch. Auch sehr nachvollziehbar und kann, glaube ich, jeder verstehen, warum sich das Menschen grundsätzlich wünschen. Wie schwierig war es denn dann für euch, eure Kinder zusammenzuführen? So von wegen, hey, wir verstehen uns, wir sind ein Paar, wir ziehen zusammen und ihr seid jetzt auch so ein Stück weit Teil des Ganzen, ohne so richtig Mitspracherecht vielleicht sogar.
Das haben wir ganz cool gelöst, indem wir es einfach nicht einander vorgestellt haben. Wirklich, unsere Familie inklusive unserer Kinder haben sich erst am Tag unserer Hochzeit oder erst einen Tag vor der Hochzeit kennengelernt. Also es war wirklich zwischen uns abgemacht, dass wir gewusst haben, es hat noch nie funktioniert, aber warum soll es mit dir nicht funktionieren? Und wir fanden es eigentlich so cool, miteinander Zeit zu verbringen und zusammen zu sein, dass wir gesagt haben, so muss eigentlich Ehe sein. Und dann war das eigentlich innerhalb von 12 Wochen beschlossen. Es hatte keine sozusagen die Chance, ein Veto einzulegen. Keine Oma, kein Opa, kein Kind konnte eigentlich sagen, den und den kann ich, glaube ich, doch nicht leiden, was ja im Laufe sozusagen so eines Patchworks, Familienleben entsteht, dass man dann sagt, also neben der sitze ich jetzt nicht, da nicht. Die fanden sich alle spannend und neu an dem Tag, an dem sie zusammengekommen sind. Ja, und wir haben dem ganzen Rahmen gegeben, haben gesagt, wir heiraten.
Und die, die am meisten Spaß hatten eigentlich, waren die Kinder.
Ja.
Das haben wir ganz gut hingekriegt irgendwie.
Ja, nein, es ist so. Ja, alle waren eben aufeinander gespannt. Also was alle gemeinsam hatten, ist entweder sie haben ihn von Hadis Seite Hadi schon gekannt oder meine Familie kannte ihn aus dem Fernsehen. Damit war alles neu, alles super. Also wir konnten gar nichts falsch machen. Ich glaube, das ist so ein Joker, den nicht jeder ziehen kann. Also das ist jetzt auch nichts vielleicht als Vorbild, aber es hat funktioniert.
Also klingt so ein bisschen so, als würde es tendenziell bei euch zumindest eher Zuspruch geben. Gab es aber auch Bedenken vielleicht bei einigen?
Bei meinem Schwiegervater.
Oh ja, du hast ihn nicht gefragt.
nein, es war natürlich dann irgendwie so, dass er gesagt hat, naja, es ist ja, gut, das kenne ich mein ganzes Leben natürlich auch schon. Mein Name ist natürlich schon Programm, bevor ich überhaupt einen Raum betrete. Und wenn man dann mal drinsteht und sich mit dem Menschen dann einfach irgendwo so das Eis gebrochen hat, dann wissen die, hey, der ist eigentlich ganz bodenständig, der ist eigentlich ganz entspannt. Aber bevor ich reinkomme, ist dann natürlich dann erstmal so, ah, Schauspieler, schwierig. Dann war der schon zweimal verheiratet. Oh, das kann nicht gut sein.
Also ich fand's süß. Ich meine, ich war ja schon Gebrauchtwagen. Also für mich ist es ja die vierte Ehe. Und dass er aber trotzdem genauso noch beim vierten Mal gesagt hat, ich hätte ja gerne gefragt werden wollen. Und wir haben uns vorher nochmal zum Essen getroffen. Nee, aber jetzt ist so, sie handwerken zusammen. Also er ist einfach so manchmal so ein bisschen wie so der Papa-Ersatz, weil er einfach ganz viel auch mit ihm zusammen macht. Also es ging einfach gut. Glück gehabt.
Klingt auf jeden Fall sehr schön und harmonisch, ja. Soweit. Ja. Ist aber, wie ihr sicherlich wisst, nicht immer der Fall, wenn zwei erwachsene Menschen sich zusammentun und entscheiden, dass sie ihr Leben zusammen verbringen wollen. Ablehnung auf den neuen Partner der Mutter oder die neue Partnerin des Vaters ist sicherlich auch keine Seltenheit, so grundsätzlich. Ich könnte mir vorstellen, dass da oft auch so Dinge gesagt werden und auch relativ schnell gesagt werden, wie, ja, Moment mal, misch du dich mal nicht ein, du bist ja nicht meine Mutter oder Moment mal, du bist ja nicht mein Vater. Wie war es denn bei euch? Wie habt ihr das in den Griff bekommen? Auch ganz generell so dieses große Thema Erziehung.
Also ich glaube, wir hatten vielleicht den Vorteil und da muss man, glaube ich, ganz, ganz stark relativieren, dass wir sozusagen ja uns aus unserer Partnerschaft getrennt hatten vorher und wir waren sozusagen beide nicht füreinander der Trennungsgrund, was, glaube ich, bei ganz vielen sozusagen nochmal einen Unterschied machen sollte, dass man eben zwischendurch hat jeder schon mal sein Leben gelebt und hat sich ja vorher schon entschieden, dass man sich trennt. Und ich glaube, da muss man ganz stark relativieren. Da ist, glaube ich, so eine Grundaversion schon von den Kindern, weil man bekommt dann eben auch die Schuld für die Trennung. Das ist jetzt der Trennungsgrund, warum ich meine Mama oder meinen Papa nicht mehr sehe. Und da hatten wir eben schon Vorarbeit geleistet, dass wir eigentlich vorher in Anführungsstrichen ja eigentlich schon Single waren. Wir waren aus unseren Ehen geschieden. Aber natürlich, man steht als Elternteil, als Mama oder als Papa immer seinen Kindern natürlich irgendwie doch ein Stückchen näher. Der andere ist fremd, der andere ist neu. Und der hat ja eigentlich nur was mit einem persönlichen Empfinden zu tun. Das ist ja nur so, weil ich mich verliebt habe, weil ich mich verguckt habe, weil ich dieses Leben jetzt führen will. Muss ja kein Kind nachher dementsprechend so empfinden. Natürlich möchte jedes Kind mit Mama und Papa groß werden. Das ist im ersten Augenblick immer so. Das wäre die logische Entscheidung. dass irgendwann Kinder zu dem Entschluss kommen und sagen, jetzt wo Mama oder Papa wieder lacht, geht's auch mir besser. Die Zeit, die braucht einfach eine ganze Weile. Und man versucht, glaube ich, immer sozusagen so eine ausgewogene Balance zu finden, dass man sich auf die Seite der Kinder stellt, aber gleichzeitig natürlich seinem Partner auch eine Chance geben will, bei der Erziehung mitzusprechen. Aber ich glaube,
was ist denn Erziehung? Die Frage ist doch, Erziehung, finde ich, ist ja eigentlich jetzt gerade in einem gewissen Alter natürlich, ja. Und die haben natürlich einfach ihre Selbstständigkeit und sind natürlich auch mit sich sehr viel beschäftigt und so. Das ist so ein Alter, wo sie sich dann auch selber finden müssen und so. Du kannst ja eigentlich als neuen Partner ja eigentlich nur da sein und sagen, hey, ich bin hier und wenn du meinen Rat brauchst oder wenn du meine Unterstützung brauchst oder ich dir helfen kann, dann bin ich da. Klar gibt es manchmal hier und da Reibereien wie in jeder Familie, wo man dann sagt, okay, mach das mal oder mach das mal oder so. Aber im Grunde genommen ist das eigentlich sehr entspannt bei uns. Also ich habe da nie so das Gefühl gehabt, dass das irgendwie so ein großes Thema ist, weil es ist ja auch so, Erziehung ist für mich ja eigentlich ein Stück weit einfach ihnen etwas zeigen, etwas vorleben, was sie cool finden. Und die denken sich, mein Gott, die beiden schlafen ja nie, die machen tausend Sachen nebenher, sind dann unterwegs und hier und da, dann hier Red Carpets, sind aber dann auch in ihrem Café und bedienen Leute oder, ja, also die machen so viel. Und sie sehen einfach, dass sich wirklich engagieren, sich mit Dingen auseinandersetzen, versuchen sich sozial auch in der Umgebung. Für uns ist ja immer wichtig, dass wir da auch soziale Projekte unterstützen und solche Sachen. Sie sehen einfach irgendwie, dass das, was wir tun, sehr gerne tun und auch mit sehr viel Fleiß auch machen und sehr engagiert sind. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eigentlich das, was wir ihnen so als Vorgabe vielleicht einfach so mit auf den Weg geben, dass man sagt, man muss, wenn man Dinge bewegen will, aufstehen und sich wirklich darum bemühen und wirklich viel Zeit und Kraft investieren, damit man das wirklich auch schafft. Und ich glaube, das ist das, was wir ihnen vorleben. Und man kann einfach nur ein gutes Vorbild sein. Und das ist, glaube ich, das, wo wir einfach da sehr engagiert sind, ihnen einfach zu zeigen, dass eigentlich alles möglich ist, wenn du einfach nur richtig Bock dazu hast.
Oder du rufst zwischendurch einfach mal zu Hause an und fragst, ob das, was verabredet worden ist, wie zum Beispiel der Geschirrspüler, der hoffentlich ausgeräumt ist, wenn wir nach Hause kommen, zu sagen, denk daran, den Geschirrspüler auszuräumen. Du kannst sozusagen so intervenieren, dass es nach außen super funktioniert. Aber ich glaube, man muss immer als Mama oder Papa immer so eine gewisse Vermittlerfunktion haben. Man steht auf der Seite der Kinder und man möchte sie schon lenken und leiten, aber man möchte auch mit dem Partner in Ruhe nachher zusammen sein. Und das kann nie hundertprozentig funktionieren. Das kriegt auch keiner hin. Wir auch nicht.
Man probiert es einfach offensichtlich. Ne?
Genau. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Genau.
Ich glaube, dass so Reibungspunkte und Diskussionen und mal anderer Meinung sein und diskutieren, und wir haben auch viele Diskussionen einfach auch über ganz banale Dinge manchmal, aber manchmal eben auch politische Dinge. Theo zum Beispiel hat einfach schon so, der ist schon ziemlich wach und ist schon sehr, sehr schlau und auch sehr belesen, was Geschichte betrifft zum Beispiel. Oder bei ihm merkt man einfach, dass junge Menschen irgendwie schon auch einen sehr guten Weg sein können, irgendwie mit dem, was sie jetzt einfach schon, also neulich wollte er einfach nur, das ist ein gutes Beispiel, er wollte eigentlich nur zur Bank gehen und ein Konto eröffnen, ein Sparbuch. Und kam wieder und hatte dann irgendwie schon einen Ausbildungsplatz.
Also, ja.
Die wollten ihn gleich da behalten. Die haben gesagt, so jemand wie Sie suchen wir wirklich. Also Sie könnten hier gleich anfangen mit dem Gehalt, Sie könnten ein Dualstudium machen und so. Der wollte nur ein Konto eröffnen. So ist Theo.
Ja, das ist cool. Ja, eigentlich lassen wir die Kinder eigentlich alle so machen, wie sie eigentlich sich das selber vorstellen. Weil dazu sind sie alle 7-mal sowas von unterschiedlich. Und man muss ja sagen, man ist ja auch immer nur zur Hälfte mit dabei. Man hat ja immer den Ex-Partner mit am Tisch sitzen. Also das ist so, man kann da gar nicht alles alleine entscheiden. Und da muss man einfach die anderen auch mitmachen lassen.
Und dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich geliebt fühlen, dass sie sich einfach gut aufgehoben fühlen. Und das liegt in unserer Verantwortung.
Also Grüße erstmal an Theo, das ist ja Wahnsinn.
Ja,
also
so
ganz spontan mit einer Ausbildung nach Hause kommen, das habe ich auch noch nicht gehört.
Ja. Das ist geil, ne?
Also er studiert jetzt Volkswirtschaft und hat gesagt, die Richtigen studieren Volkswirtschaft an der TU. Wir sind wirklich wahnsinnig stolz. Ja, aber was vielleicht auch wichtig ist zu sagen, bei Patchwork überhaupt, bei so einer zusammengewürfelten Konstellation, wichtig ist, dass die Ex-Partner glücklich sind. So glücklich
also entscheidend, denn, ja.
Entscheidend ist das für das eigene
entscheidende
Glück.
Komponente.
Wenn
ja.
dein Ex-Partner glücklich ist, zufrieden ist, in einer guten Beziehung ist oder zufrieden mit seinem Leben ist, dann funktioniert es bei einem zu Hause auch ganz toll. Das ist so.
Aber wir müssen auch sagen, wir haben auch wirklich Glück gehabt, also mit den Kindern. Also Leon, der studiert Fotografie und hat so auch so sein eigenes Ding. Also der ist eher so der Künstler. Sein Bruder Noah, der ist Softwareentwickler und hat die letzten zwei Jahre schon, drei Jahre, glaube ich, bei Siemens schon angefangen. Die haben ihn dann gleich übernommen. Der hat jetzt irgendwie auch eine neue Stelle innerhalb dieser Company. Ist da auch einfach gut aufgehoben, weg von der Straße. Und die kleine Laila, ja, die kämpft sich noch durch die Schule. Und Venus, die ist jetzt 15 und die ist jetzt auch so, ja, in ihrer Pubertät und so. Und hat natürlich auch irgendwie mit der Schule so ein bisschen zu kämpfen und so. Aber ist auch ein ganz, ganz tolles Mädchen. Also wir haben da wirklich richtig Glück. Und da muss man ja auch sagen, das muss ja dann auch mit den Ex-Partnern funktionieren. Also das ist jetzt so, nicht nur, dass sie auch glücklich sind, sondern dass sie einfach auch Verständnis dafür haben, für die Dinge, die wir jetzt hier machen. Dass wir auch mit vielen Dingen natürlich auch jeden Tag zu kämpfen haben, auch mit dem Café beispielsweise, was da auf uns zukommt und auch mit den Jobs. Natürlich Theater wurde dann irgendwie abgesagt, verschoben und dann haben wir zwar einen Kinofilm gedreht, jetzt irgendwie im Lockdown, aber die Kinos waren zu. Wir konnten das also quasi jetzt auch nicht wirklich dann präsentieren. Wenn du dann wieder weg bist, dann müssen die natürlich auch Verständnis dafür haben, dass du dann irgendwie jetzt gerade, wie ich habe ja für Paramount jetzt in Schottland gedreht, war dann auch wieder weg. Also das ist ja so, dass jeder auch dann irgendwie Verständnis haben muss für das, was du tust. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also da muss man ja auch sagen, das ist schon, sage ich mal, ganz, ganz wichtig, dass jeder versucht, das zu geben, was er kann und sich aber dann auch mal zurücknehmen, wenn es halt dann irgendwie wichtig ist. Und das ist manchmal nicht so einfach, weil natürlich der Beruf als Schauspieler an sich ja nicht planbar ist in dem Sinne. So. Deswegen, viele müssen halt dann sich dann hinten anstellen und das ist halt manchmal nicht so einfach. Also dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich einfach die Unterstützung auch von allen dann habe, um das wirklich dann irgendwie auch machen zu können.
Hadi, du bist ja selber auch ein Scheidungskind. Du hast die Scheidung deiner Eltern sehr bewusst wahrgenommen. Du warst schon in einem Alter, wo du das schon halbwegs verstanden hast, würde ich jetzt mal behaupten.
Nicht wirklich. Also ich war 8, als meine Eltern sich haben scheiden lassen und ich hatte überhaupt keinen Plan, was das jetzt eigentlich soll und so. Und ich war so ein Träumerchen. Und mein Vater hat immer gesagt, mit dem Kopf in den Wolken und den Füßen in den Sand, was soll aus diesem Jungen mal werden, aus diesem Buben? Ich habe das alles nicht so wirklich verstanden. Also meine Schwester hat das, glaube ich, viel, viel extremer wahrgenommen. Meine Schwester Malaika, die ist ein Jahr älter. Und ich glaube, sie hat extrem drunter gelitten bis heute. Ich bin dann relativ früh irgendwie so einfach raus aus dem Haus, wollte einfach dann schnell auf meinen eigenen Füßen stehen und niemanden auf der Tasche sitzen und dann irgendwie mein eigenes Leben leben und so. Und das habe ich dann auch mit 16 getan. Habe mich dann komplett da rausgezogen und war dann eigentlich dann irgendwie für mich selbst verantwortlich, was natürlich irgendwie sehr, sehr angenehm war. Und meine Schwester blieb bei meiner Mutter und die hat das ganz anders verarbeitet. Also ich war da eigentlich dann schon relativ früh eigentlich d'accord damit und habe dann einfach mein eigenes Leben gelebt.
Inwiefern hat denn dieses Erlebnis der Scheidung der eigenen Eltern so ein bisschen deinen Umgang oder auch deine Kommunikation mit deinen Kids geprägt und beeinflusst? Also bist du da vielleicht mit einer ganz anderen Sensibilität rangegangen?
Nee, ich glaube, das hatte damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ich habe das für mich gar nicht so dramatisch dann wirklich so verstanden. Also ich kann auch nicht wirklich sagen, warum das so ist, aber ich bin so ein Mensch, der dann einfach so eine Situation einfach dann relativ schnell so akzeptieren kann, wie sie ist. Dann ist das so. Dann muss ich nur einfach an mir arbeiten, dass ich damit umgehen kann, lerne damit umzugehen. So, und ich kann mich dann relativ schnell irgendwo in einer Situation anpassen und dann für mich dann irgendwie das so gestalten, dass es für mich okay ist, dass ich mich gut fühle, weil es ist so, das liegt in unserer Verantwortung, dass jeder irgendwie weiß, dass man selbst dafür verantwortlich ist, sich gut zu fühlen. Nur wenn man sich gut fühlt, kann man dem anderen auch das gute Gefühl geben und kann ihn motivieren oder kann ihn lieb haben. Aber wenn ich mit mir selber nur am Hadern bin und unzufrieden und irgendwie, dann kann ich aber keine positive Energie dem Partner geben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass jeder für sich auch weiß, dass er für sich verantwortlich ist, dafür zu sorgen, dass es einem gut geht. So, und mir war das dann irgendwie klar und ich habe dann für mich dann entschieden, dass ich lieber mein eigenes Leben gestalte, als dann irgendwie immer auf den Wunsch der anderen zu reagieren und das zu tun, was andere von mir wollen. Und das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Also ich bin heute sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin.
Es gibt ja durchaus Themen, die, sage ich mal, in so einem Haus, vielleicht nicht unbedingt gerne angesprochen werden. Es gibt Familien, die drücken sich dann tatsächlich davor, wenn es so um Dinge geht wie Aufklärung und Sex. Und da schlagen die Eltern die Hände in die Luft und sagen, oh Gott, Albtraumthema. Ich hoffe, das dauert noch ein bisschen, bis die Kinder mit diesem Thema dann irgendwie zu uns an den Esstisch kommen und sagen, Papa, Mama, was ist das eigentlich? Wie entstehen Babys?
Ist bei uns anders, oder?
Ist bei euch anders. Das klingt ja schon mal sehr aufregend. Ist es vielleicht auch leichter, über solche Themen zu reden, wenn es nicht die leiblichen Kinder sind? Oder macht das überhaupt gar keinen Unterschied?
Also ich glaube, wenn ich jetzt mal für Leon und Noah sprechen darf, die habe ich in dem Alter kennengelernt, da kam jeder Ratschlag zu spät.
Das sind Quatsch. Jungs.
Also ich glaube,
bei Jungs ist das anders als bei Mädchen.
Und irgendwie die Aufklärung, so mit jetzt, Antonia war dann auch schon durch. Ja, und Hadi hat dieses Jahr mit Theo, darf man was sagen, also zusammen für eine sehr bekannte oder die bekannteste Kondommarke zusammen Werbung gemacht. Also von der Warte
her. Naja, also Werbung so an sich.
Also sie haben einfach über das Thema Sex gesprochen. Kondome.
Ja, also wir hatten das Café vermietet für ein Event von einer Kondomfirma. Also das Café Fräulein O, hallo. Kann man auch für Events jeglicher Art auch nicht nur für Kondome, eben auch für Hochzeiten zum Beispiel oder für Taufen hatten wir auch schon oder für Musikvideos und so. Auf jeden Fall war da dann eben diese Firma und dann haben sie einige Influencer eingeladen und so und da ging es eben um Paare und dieses Thema eben Verhütung im Allgemeinen, also jetzt nicht nur, sondern einfach irgendwie safer Sex und. Und um das eben einfach jetzt nicht mal so als Tabuthema, hallo, wir leben im 21. Jahrhundert, ich meine, wir reden über Transgender und keine Ahnung, hast du nicht gesehen, dann ist das eigentlich schon irgendwie ein eingestaubtes Thema, was aber trotzdem einfach sehr aktuell ist. Ne? Trotzdem sind diese Sachen noch da draußen, man muss sich trotzdem schützen und das ist halt ganz wichtig und deswegen ist dieses Thema auch gar nicht so peinlich oder so, überhaupt nicht, sondern wir haben dann eben dieses Event gehabt und so und da war dann auch ein Fernsehteam da, um das Ganze irgendwie zu dokumentieren und so und dann haben sie dann auch Theo gefragt, der mit mir hinter der Theke stand und die Kaffees gemacht hat, haben sie gefragt und Theo und hat dann einen vom Stapel gelassen, wo man gedacht hat, okay, ja, aber es ist genau auf den Punkt getroffen, also es ist so relativ emotionslos, so ganz klar gesagt, das ist einfach so und so und so. Und deswegen können wir auch einfach darüber reden. Das ist kein Problem. Und ich fand das so cool, dass es einfach gerade, ich meine, da war er noch gerade 18 geworden. Wann war das?
Ja. Genau, hat doch gesagt, ich bin noch Jungfrau. Der stand komplett da. Wir waren total sprachlos, wussten gar nicht, was wir sagen sollten. Wobei man ja sagen muss, diese Generation und auch die Generation, die jetzt sozusagen noch ganz neu ist, die klärt sich ja auch irgendwie fast von selbst auf. Also man lernt ja auch seine zukünftige Schwiegertochter schneller im Bikini per Instagram kennen, bevor man sie überhaupt live und in Farbe zu Hause gesehen hat. Das heißt, das ist so ein bisschen so entzaubert. Also vieles nachher wissen die manchmal schon, die können ja Dinge nachher sehen, wo wir sagen, wie rum hält man denn jetzt das Bild? Um was geht's denn eigentlich bei dem Thema? Ja, dadurch, glaube ich, bleibt viel heute leider auch emotional, das, was Hadi gesagt hat, auch leider so ein bisschen, es wird so emotionslos einfach so dahingesagt, was für uns manchmal noch so von früher so besonders und sozusagen wie verzaubert war, ist heute einfach in nackten Tatsachen, wahrsten Sinne des Wortes, durch Social Media einfach schneller bei den 13, 14, 15 hindurch, als man sich das manchmal, glaube ich, für sie wünschen würde.
Die also wenn du jetzt so anfängst was. Irgendwie mit der Blume und der Biene, ich glaube, da lachen
ja,
sie sich alle aus.
Ja, da kommen wir nicht mehr mit durch.
Das hat früher ganz gut funktioniert, ja. Da sind wir, glaube ich, rausgewachsen aus der ganzen Geschichte.
Genau, ne? Definitiv, also, da kommen wir zu spät.
Gerade im Zeitalter von Smartphones und Internet.
Ja. Transgender, hallo? Also. Unsere Tochter musste uns erst aufklären, was das alles überhaupt, diese Transgender-Sprache und Bezeichnungen überhaupt alles zu bedeuten hat. Und dann habe ich gesagt, wovon redet sie denn da überhaupt? Eigentlich ist es so, das, was ich sagen wollte, war, unsere Kinder haben uns dann aufgeklärt.
Ja, das ist so.
Auch schön.
Ja, das ist so.
Also so ist das. Also weil wir natürlich da vielleicht irgendwie so sehr, es ist einfach so, dass wir einfach ganz anders und ganz selbstverständlich mit Dingen so umgehen, wie wir das einfach so gelebt haben. Und das ist für uns einfach eine Sache, da sind wir einfach raus. Die Kinder müssen uns dann aufklären, was da draußen wirklich passiert. Und das hat mich ja dann auch interessiert, warum die Menschen dann gerade mit diesen Fragen und warum sie so drunter leiden und warum sie sich so ausgegrenzt fühlen und warum das so wichtig ist, dass sie jetzt irgendwie, dass man gerade dieses Transgender-Thema irgendwie so präsent macht. Ja, das war dann sehr interessant, eigentlich von den eigenen Kindern zu hören, wie sie damit umgehen und warum das für sie so wichtig ist.
Ich glaube, das zeigt doch deutlich, dass diese Mutter-Vater-Rolle einfach immer mehr aufgelöst wird. Das, was vielleicht auch zulassen müssen, und das lernen wir auch, dass wir einfach von den Jüngeren auch lernen können. Früher war es ja immer so, dass man sagt, also solange du die Füße unter meinen Tisch stellst und dann sind das die und die Regeln. So bin ich schon nicht mehr groß geworden. Adi hat, glaube ich, sowieso ein ganz anderes Leben geführt. Aber dass man einfach von den Jungen, das ist sowieso anders, genau, dass man einfach das zulässt, dass die Generationen sich untereinander austauschen. Das sieht man einfach, dass die Kleinen, die werden einfach schon mit Programmieren, mit Smartphone, und früher war es, haben wir gesagt, Leon kennt noch einen Fax, Laila schiebt bloß noch das Tablet rüber und kann dir schneller das iPhone 13 irgendwie programmieren, als wir es an und aus haben, weil du keinen Homebutton mehr drauf hast. Also es gibt, wie gesagt, so Dinge, da können wir auch lernen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man gar nicht mehr diese klassischen Rollen unbedingt verteilen muss.
Es ist ja auch, finde ich, so ganz interessant, weil wir hatten unsere Revolution damals irgendwie so, wir gegen Rest der Welt und Greenpeace, und damals war ich 12 Jahre alt und fand Punks ganz toll. Sex Pistols gehört und so. Und meine Mutter hat, glaube ich, irgendwie einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen gekriegt. Und das ist halt so die ihre Revolution einfach, finde ich irgendwo. So sehe ich das. Dass sie halt einfach so sich heute irgendwie ganz anders präsentieren und sich ganz anders empfinden und sich ganz anders kennenlernen, und so leben die eben auch und so entscheiden die auch, wer sie sein wollen oder wie sie leben wollen, und das ist dann irgendwie wahrscheinlich die Revolution der heutigen Zeit.
Voneinander zu lernen ist generell ganz grundsätzlich immer eine sehr, sehr schöne Geschichte, auch generationsübergreifend natürlich, sehr löblich, wenn das funktioniert. Ich habe mir mal so überlegt und ein paar Gedanken gemacht, in welchen Situationen vielleicht ja dieses Konzept einer Patchwork-Familie zu Problemen führen kann, und bin dann relativ schnell auf feste Daten gekommen. Ne? Wenn es so ein Datum gibt, das feststeht, wie Urlaub, Sommerferien, Weihnachten, da gibt es ja dann auch noch ganz andere Parteien, die da auch auf eine Art Mitspracherecht haben oder auch diese Tage gerne für sich beanspruchen möchten. Wie regelt ihr das?
Wir können jetzt mit dem Satz kommen, das ist alles eine Sache der Organisation. Machen wir erstmal Punkt und dann sagen wir, meistens funktioniert es dann doch nicht so, wie er es besprochen, weil es gibt immer eine Menge Vorlauf und man hat eben Daten, die man sich aufschreibt, und Termine, die man hin und her schiebt. Und dann kommt das Leben und der Alltag. Und auf einmal schiebt sich ein Tag zum anderen Tag. Dann sind die Kinder, desto älter sie werden, natürlich haben noch eigene Ideen. Also na klar kommt es dazu. Ich muss nicht unbedingt eigentlich mit Mama und Papa Zeit verbringen, weil ich will ja eigentlich lieber mit meinen Kumpels oder meinen Freundinnen nachher unterwegs sein. Also ist Mama und Papa gar nicht mehr so wichtig. Aber man freut sich eben auf die Termine oder auf die Zeit miteinander und muss dann auch lernen, so ein bisschen so zurückzustecken.
Also wir machen mal die Planung ohne Gewehr. Und meistens kommt es immer anders, als man denkt. Und das wissen wir. Und wir reagieren und sind da relativ spontan und versuchen unser Bestes, das dann auch für alle so zu machen, dass es funktioniert und dass jeder irgendwie happy ist damit. Es funktioniert aber nicht immer.
Nee, ich glaube, da kann man sich alles vornehmen und da scheitert man einfach schon bei dem Plan, dass es geschafft werden soll. Das ist Quatsch. Das gibt's nicht. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber wenn man dann zusammen ist, dann freut man sich und dann ist es okay. Also das ist eine Sache, die habe ich von Hardy in den letzten, ja, über 4 Jahren gelernt, dass ich es dann gar nicht mehr analysiere, wenn Dinge nachher nicht so klappen, warum das jetzt so gewesen ist, sondern einfach, es hat ja geklappt. Lieber um das jetzt und hier freuen, sagen, es ist jetzt egal, ob es 3 Tage später war oder früher oder ob wir im anderen Monat gerutscht sind. Ach, jetzt haben wir es doch geschafft, zusammen zu sein. Und ich hänge dann manchmal so und denke so, Mann, aber das hätte ja so und so sein können. Das muss man zur Seite schieben. Wenn es geklappt hat, ist es gut. Und keiner fragt eigentlich, darf mir nach dem Weg fragen, sondern einfach nur, hey, geschafft.
Wir haben ja schon so ein bisschen rausgehört, dass ihr sehr spannende, sehr individuelle Kids habt, die glänzen mit verschiedenen Interessen und Charaktereigenschaften. Wenn wir euren Kids jetzt an dieser Stelle mal so eine kleine TV-Bauchbinde verpassen würden, wie wir sie so klassisch kennen, was würde da überall stehen bei den jeweiligen Kindern? Oder wie würde die Bauchbinde aussehen?
Gott, komm, du bist der Künstler. Ich sage immer, wir können beide mit Farben umgehen. Du kannst malen und ich kann malern. Also kannst du dir was ausdenken. Das ist so.
Aber bei dir knallen die Synapsen viel schneller.
Ah ja, aber...
Vielleicht ergänzt ihr euch auch gegenseitig. Auch das kann lustig werden.
Also,
oh Gott. Herr Antonia.
Freigeist, stur, naturliebend, verrückt und sehr eigensinnig.
Ja, ganz dolle.
Theo ist pragmatisch, ist direkt.
Er hat gesagt, ich wünsche mir für meine Kinder, dass sie empathischer sind als ich. Das hat mein Sohn sich gewünscht für seine Kinder. Ich sage, okay, ja, das ist gut. Theo ist so, ich habe gesagt, er muss in die Politik gehen. da bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig. Das ist definitiv.
Also er war sicherlich super, aber ich mache mir da eher Sorgen, in was von der Community er dann da irgendwie abhängt. Und ich glaube, das ist einfach blöd. Das würde ich ihm nicht wünschen, weil ich glaube, da sind wenig Menschen dabei, die ich auch cool finde.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Tamino ist irgendwie ein ganz lieber, versucht es immer allen recht zu machen und ist immer sehr, sehr lieb irgendwie. Aber findet jetzt so irgendwie seine Stimme. Gerade in so einem Stimmbruch.
Und 14.
genau. Und ist halt jetzt irgendwie so auch so.
Also bei mir ist ein immer
Teamplayer.
Der Kleinste.
Man merkt immer, der spielt ja auch Fußball. Genau. Ist ein Teamplayer, würde ich sagen.
Ja, der hat sich wirklich sehr schnell immer gelernt, mit der Situation anzupassen.
Der ist auch sehr genügsam.
Leon, dein Großer, das ist der Kreative.
Leon hat sehr viel von mir, finde ich. Irgendwie
er sieht
so
doch aus wie ein Krüger.
Also wie er das so macht irgendwie und wie eigensinnig er so seine Kunst so auslebt irgendwie, muss ich dann sagen, ja. Er macht das wirklich super. Und ich muss sagen, irgendwie mittlerweile glaube ich auch, dass er so seinen Weg findet und da auch wirklich so seine Nische finden wird.
So. Noah ist Verkäufer und Charmeur. Ganz toll. Der weiß genau, wie er dir den Wein kredenzt, wann er dir die Tür aufzumachen hat. Der weiß ganz genau, was er macht.
Das
klingt ja nach einem Gentleman.
Okay, den Gentleman hat er dann vom Papa. Ansonsten bei dem Rest sage ich immer Wahnsinn. Das war beim ersten Mal, als ich ihn getroffen habe, schon unwahrscheinlich beeindruckend.
Ja, also Dame Wieners. Und sie lebt so in ihrer eigenen, sehr viel getanzt früher als Kind.
Ja.
Also Ballett und dann Jazzdance und so. Aber das ist halt so jetzt auch so diese TikTok-Generation irgendwie. Sie ist halt so 15 und irgendwie, was halt jetzt einfach so wichtig ist für sie. So. Aber ganz, ganz lieb und und die kleine freche Laila, die hat
Ehrgeiz und Sport.
Faustdick hinter den Ohren, sie weiß ganz genau. Also sie braucht mir auch nur einmal angucken und dann kriegt sie alles.
Wahnsinnig ehrgeizig und sportlich.
Ja, aber wirklich, die ist dann richtig so, sie war jetzt irgendwie zu den letzten Ferien war sie hier und wir haben ja wirklich viel zu tun. Also wir haben dieses Haus, den Garten, wir haben dieses Café, da muss man einkaufen, muss man backen, da muss man den Garten machen und so. Und ich habe so meine Rituale. Und sie war immer dabei und hat dann auch mitgemacht und Rasen gemäht und ist einkaufen gewesen, hat mitgebacken und so. Und also die war ja irgendwie, es war unglaublich. Sie hatte rumgewuselt, die Kleine. Das war schon toll. Sie ist schon sehr ehrgeizig, die Kleine. Ganz süß.
Wäre natürlich super spannend zu wissen, ob die Kids mit dieser Beschreibung glücklich sind. Das könnt ihr uns ja dann das nächste Mal, wenn ihr uns...
Wir schicken die mal vorbei.
Wir werden dann die Nachrichten zeigen. Also das ging jetzt überhaupt nicht. Einen haben wir jetzt irgendwie runterfallen lassen oder haben wir was ganz Falsches gesagt? Es ist immer so. Eine Sache machst du immer nicht richtig. Der eine will nicht niedlich sein, der andere ist nicht zu erfolgreich. Wahrscheinlich Antonia war zu stur. Und der eine war zu kreativ.
Schwieriges Thema, da machen wir irgendwann mal eine Sondersendung zu, sagen. Eine Sonderfolge. Wenn ihr jetzt an eure Familie denkt, gibt es da vielleicht so einen ganz spezifischen Moment, wo ihr gemerkt habt, hey, das, was wir hier machen, ist gut, das war eine richtig gute Entscheidung und vielleicht war das ein Moment der Bestätigung für euch?
Ich muss jetzt ganz spontan, also gibt es bestimmt ganz viele. Und ich habe bestimmt alles wahrscheinlich vergessen, aber mir fällt jetzt einfach nur spontan ein, als ich mal Tamino gefragt habe, das ist, weiß jetzt gar nicht, 2 Jahre oder so her, ob das eigentlich trotzdem gut für ihn ist. So mit Papa und mein Ex-Mann hat auch eine harte Zeit, auch nach unserer Trennung, auch gesundheitlich durchgestanden. Und das war auch eine Herausforderung für Tamino und auch für seinen Bruder Dario. Ob es für ihn gut ist, so wie es jetzt ist, auch so mit Hadi und dass wir jetzt hier so in dem Haus zusammen leben und dass wir auch so viel arbeiten. Und dann hat er gesagt, ja, das ist sehr gut, sagt er, weil das ist schön. Du lachst und Papa lacht wieder. Das war der Kleinste, da war er 12, 13. Und da muss ich sagen, ich kann ja immer nur nach dem gehen, sozusagen, wie die Kinder das reflektieren. Weil ich kann ja selber nicht sagen, ach, die fühlen sich jetzt glücklich an, die sind glücklich. Und deswegen muss man sich, glaube ich, manchmal trauen, Fragen zu stellen, auf die man vielleicht keine gute Antwort bekommt. Man darf nicht voraussetzen, nur weil du jetzt fragst, dann hätte es auch anders ausgehen können. Na klar, aber selbst Theo sagt heute auch noch mit 18, 19, natürlich wünscht sich jedes Kind, dass Mama und Papa zusammenbleiben, sagt er ganz knallhart. Aber sagt er, das war eure Entscheidung zu jeder Zeit und sagt er, die ist gut. Sagt er, das ist in Ordnung. Aber da ist Theo dann wieder der Pragmat. Genau, der Politiker, der wieder die Mitte suchen würde. Und weiß nicht, also die großen Hadi-Söhne mussten ja sozusagen die Trennung ja schon früher erleben. Die haben sich ja sozusagen, du hast dich ja auch schon mal getrennt. Und Jungs vielleicht machen das so mit sich aus, sind mehr so wie Krebse, außen hart und innen weich.
Ja, also um deine Frage wieder zu beantworten, würde ich jetzt einfach mal ganz spontan sagen, unsere Hochzeit war die richtige Entscheidung. Einfach eine der besten Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe.
Unser Hochzeitsbild spricht für sich. Auf unserem Hochzeitsbild sind alle Ex-Partner und alle Kinder, inklusive auch Ziehkind von Dario, also Taminos Halbbruder. Und wir haben am nächsten Tag erst festgestellt, es gibt gar kein Foto von der ganzen Familie. Es sind nur unsere Ex-Partner und unsere Kinder drauf. Aber es ist in Ordnung, so sollte es genauso sein. Da sind die, die bei uns dann eigentlich ja, den Mittelpunkt mit im Leben spielen. Nach uns beiden füreinander.
Wie gesagt, ein tierisch verrückter Haufen.
Ja, aber es ist cool.
Eine Sache, die wir Menschen ja früher oder später zwangsläufig erleben oder als Erkenntnis gewinnen müssen, ist, dass es natürlich schöne Dinge im Leben gibt, aber gleichzeitig auch manchmal unschöne Erlebnisse auf uns warten, mit denen wir dann irgendwie auf eine Art dann zurechtkommen müssen oder probieren zurechtzukommen. Ihr redet ja auch relativ offen über eure Schicksalsschläge. Da würde ich ganz kurz gerne mal drauf eingehen, wenn das für euch okay ist. Hadi, du hast ja deinen 8 Monate alten Sohn am plötzlichen Kindstod verloren. Es folgte ja lebensgefährlicher Alkoholkonsum. Alice, du hast deinen ersten Ehemann relativ früh verloren, hattest dann auch präventiv Brust-OPs aus gesundheitlichen Gründen. Wenn ihr auf diese ja doch ziemlich heftigen Erlebnisse zurückblickt, wie haben sie euch geprägt? Weil viele, die solche Schicksalsschläge erleiden, leben ja ihr Leben dann zukünftig ein bisschen anders. Also vielleicht intensiver oder vielleicht mit einem ganz anderen Lebensgefühl, mit einem Bewusstsein fürs Leben.
Jetzt gucken wir uns beide an. Also ich bin immer noch im Lernprozess, gebe ich zu, weiß viele gute Dinge gar nicht in dem Augenblick zu schätzen, weil ich zu verkopft bin. Das ist so. Also ich analysiere Dinge einfach, ach, keine Ahnung. Hadi sagt viel zu lange, viel zu intensiv. Und hadere aber eigentlich weniger so mit der Vergangenheit, sondern ist immer so von dem Gesamtzustand. Ich frage mich eben, warum das ist, ob das überhaupt Sinn macht, wohin das Leben eigentlich entführen will, was es einem damit sagen will. Und damit mache ich mir, glaube ich, sehr, sehr viel selber kaputt, mache es mir unnötig schwer. Aber das bin ich, woraus sozusagen ich dann andersrum auch wieder dann an anderen Tagen wieder meine Kraft schöpfe, weil ich sage, so, jetzt war das so und so und so und du machst es jetzt 100% eigentlich nachher anders. Also ich versuche mich schon selber an dem, was negativ ist, mir das Positive rauszuziehen, um mich selber wieder zu motivieren. Aber es gibt wirklich Tage und es gab auch insgesamt wahrscheinlich viele Monate, wo ich das gar nicht geschafft habe, wo ich es auch gar nicht schaffen wollte. Wo ich gesagt habe, um was geht's? Am Ende der Tage sind wir tot und das verdammt lange. Und ewig lange. Wofür machst du das hier eigentlich? Und dann ist Hadi wirklich ein wichtiger Punkt und da ist der Partner ein wichtiger Punkt. Wenn es richtig klappt und wenn es das richtige Match ist, dann zieht der einen da wieder raus. Und man merkt genau, wenn der andere unten ist, jetzt ist eigentlich mein Part, um eigentlich sozusagen zuzuschlagen und wieder Mut und Kraft und Energie zu geben. Und er ist da. Und für mich ist die Beziehung die beste, ehrlichste und spannendste Beziehung, die ich je im Leben hatte. Also ich war noch nie so geerdet, noch nie so durch den Wind, noch nie so fertig, noch nie aber auch so glücklich und zufrieden. Aber es fühlt sich an manchen Tagen also Wahnsinn an. Da sage ich immer, wofür das alles? Aber
ja, ich glaube, das Leben ist so, wie es ist. Also viele Dinge versteht man einfach nicht, die passieren. Und viele Dinge kosten sehr, sehr viel Kraft. Und man fragt sich genau das, wozu eigentlich das Ganze? Macht das noch Sinn? Was soll das eigentlich hier? Das sind ja einfach so diese elementaren Lebensfragen. Ich glaube, dass alles, was dir passiert, aus einem bestimmten Grund passiert. Auch wenn du es jetzt in der Situation, in der das passiert, nicht verstehst und dich das am Rand des Wahnsinns bringt. Aber ich glaube, dass wir Menschen einfach den Weg zu uns selber finden müssen und manchmal einfach solche Prüfungen bestehen müssen, um einfach irgendwie uns selber zu verstehen. Nur wenn ich mich selber verstehe und das reflektieren kann, was ich jetzt im Inneren fühle, dann weiß ich auch, dass ich mein Leben steuern kann, dass ich mein Leben positiv beeinflussen kann, dass ich mein Leben in dem Ding mit Dankbarkeit und wirklich mit einer Ehrlichkeit und einer Überzeugung leben kann, die wirklich meiner Seele gut tut, um dann einfach zu strahlen, um einfach dann irgendwie etwas weiterzugeben in dem Sinne. Und ich glaube, wir Menschen können nicht nur an den schlimmen Situationen wachsen, sondern wenn wir diese Zufriedenheit in uns fühlen irgendwann, wenn wir das verstanden haben, worum es hier eigentlich geht, dass du dann dieses Gefühl, dieses Strahlen eigentlich dann weitergeben kannst. Und daran wachsen wir. Du bleibst hier nie stehen. sondern das ist wie ein Fluss, der immer weiter fließt. Ja, du kannst auch nie wieder zurückgehen. Also deswegen ist es auch mal wichtig, dass man sagt, okay, das ist gut, dass man das erlebt hat, aber man sollte einfach die Vergangenheit sein lassen und einfach sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Und das sind so viele Dinge, die passieren jeden Tag, die dir einfach immer wieder vor Augen führen, was du vielleicht richtig machst oder was du falsch machst. Und wenn du das verstehst, einfach so für dich zu begreifen, dann hast du, glaube ich, die ganz große Chance, in deinem Leben etwas zu erreichen, was das Schönste eigentlich ist, was du erreichen kannst, nämlich einfach dieses Gefühl von Liebe. Und das ist, glaube ich, das, worum es dann letztendlich dann wirklich geht hier in diesem Leben. Und um nichts anderes. Weil wenn du stirbst, kannst du nichts mitnehmen. Du kannst nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen, wie du immer so schön sagst. Darum geht es. Es geht einfach darum, um wirklich Liebe zu erfahren, um das wirklich zu begreifen, dass du hier bist und dass es einen Grund hat und dass es gut ist, dass du hier bist. Und so wie du bist, dass es völlig in Ordnung ist und dass du diesen Moment einfach gerne mit jemandem teilst. Und an diesem Teilen, an diesem Strahlen kannst du dann einfach irgendwo, glaube ich, einfach wachsen. Und das ist genau das, worum es eigentlich letztendlich geht. Das kann man nicht greifen, das kann man nicht bezahlen, das kann man nicht kaufen. Das ist einfach eine Sache, die du jeden Tag mit dir einfach wieder von vorne die Chance hast, einfach irgendwie für dich zu begreifen. Und das ist für mich das Leben. Darum geht es. Egal, was passiert, egal, was man für Situationen hinter sich hat. Und ja, ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, Wendepunkte, wo ich das eben auch beschreibe. Und auch die Begegnung, die ich jetzt auf der Lesetournee auch hatte mit Menschen, die dir zuhören und so. Und die auch selber gerade in so einer Situation stecken, wo sie selber nicht mehr raus wissen. Ich weiß, warum mir all diese Sachen passiert sind und warum ich diesen Menschen begegne. Weil ich einfach von ihnen wieder etwas lernen kann und ihnen einfach etwas geben kann. Und das ist, glaube ich, das, worum es eigentlich letztendlich wirklich geht. Und was danach passiert, weiß keiner. Und ich glaube aber, dass das gut wird, dass das etwas ist, was uns all das, was wir jetzt hier erleben, ja, das ist alles irgendwie gar nicht so wichtig. Wichtig ist einfach nur, dass wir dann einfach diesen Schritt weitergehen. Und ich glaube, dass das, was danach kommt, einfach eine sehr, sehr tolle Erfahrung sein wird. Das glaube ich wirklich.
Hoffentlich. Das klingt so schön, wenn man das hört. Ein sehr komplexes und sehr tiefes Thema. Generell das, was ihr erlebt habt. Ich noch mal ganz kurz diesen einen Schritt zurück. Wie transparent seid ihr denn da mit euren Kids? Weil das natürlich auch ein harter Tobak durchaus ist.
Also auch, ich habe mit Antonia damals eben, sie war ja noch nicht geboren, als ich meinen ersten Mann damals verloren habe beim Fallschirmspringen. Und sie ist von Anfang an eben mit dem Bewusstsein eigentlich groß geworden, dass eben ihr biologischer Papa dann eben einfach nicht da ist. Also nie mit ihr das Leben teilen wird. Sie wird ihm nie die Frage stellen können, irgendwie, warum bin ich so? Warum ist das so? Aber ich muss sagen, wenn man sagen darf, zu Hardy heute und auch zu meinen Ex-Männern, die haben einen guten Job gemacht. Und ich glaube, es gehört mehr dazu, als einfach nur ein Kind zu zeugen, wenn man das so sagen darf. Ein Kind mit zu erziehen, zusammenzuleben, das macht einen zum Papa. Und da hat eigentlich meine Tochter vielleicht das Glück, andere sagen, um Gottes Willen, wie schrecklich für das Mädchen, die glückliche Erfahrung gemacht, dass sie eigentlich 3 Männer hat, die ihr Leben mit begleitet haben und nicht nur einen. Das war für sie eigentlich immer gut und da haben wir auch immer eigentlich offen drüber gesprochen. Und mein Dad hat auch eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Also alle 3 Kinder sind im Geburtshaus zur Welt gekommen, auch immer bei der gleichen Hebamme. Mein Dad war eigentlich so der Vaterersatz ihr ganzes Leben lang eigentlich schon für sie. Und ansonsten jetzt auch, was Operationen oder Einschnitte im Leben betrifft, da reden wir eigentlich ganz offen und ehrlich drüber. Und dadurch, dass ja doch jetzt auch mein Leben seit ein paar Jahren auch ein Teil in der Öffentlichkeit stattfindet, ist es, finde ich, immer wichtig, dass man im inneren Kreis, und das ist unsere Familie, dass jeder eigentlich Bescheid weiß, dass er eigentlich alles, was er da draußen liest, hört, sieht, dass er es vorher von uns gehört hat, wie die Wahrheit aussieht. Weil leider sind Dinge, die draußen geschrieben, gesagt, getan werden, nicht immer der Wahrheit entsprechen. Deswegen ist es wichtig, dass wir offen und transparent sind und sagen, so ist es, damit wirst du jetzt vielleicht konfrontiert. Kann einem ja auch als Kind unangenehm sein, dass man irgendwas über seine Mama oder über seinen Stiefpapa liest, womit man dann nicht umgehen kann. Und deswegen, da reden wir eigentlich zu Hause sehr, sehr offen drüber.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, also gerade diese schrecklichen Schicksalsschläge, die ich jetzt so erlebt habe, für mich war das auch ein Teil der Therapie, mich selbst zu heilen, quasi mit anderen Menschen ganz offen darüber zu sprechen. Jeder geht mit natürlich solchen Erlebnissen anders um. Die anderen möchten gar nicht darüber sprechen. Andere Leute ziehen sich komplett zurück. Es gibt andere Leute, die werden sehr extravertiert, um das zu überspielen. Und jeder hat so seinen eigenen Weg, damit einfach umzugehen und zu lernen, damit einfach weiterzuleben und das zu akzeptieren, was für mich sehr, sehr schwierig war. Und für mich war das immer wichtig, dass man einfach über solche Sachen offen redet, weil hey, wir sind alle Menschen, wir machen Fehler. Wir machen Fehler und wir müssen die als solche einfach dann eben auch verstehen und müssen das einfach auch so offen und ehrlich mit uns selber sein, dass wir sagen, hey, wir haben es einfach nicht auf die Kette gekriegt. Wir haben da einfach einen Fehler gemacht. So. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, und das sind wir beide, dass wir einfach sehr geerdet sind und oft natürlich, klar, auch sehr enttäuscht sind von dem, was da manchmal geschrieben wird oder von dem, was manchmal andere Leute über uns sagen oder so, weil wir sagen, wie kommen die denn überhaupt darauf? Das ist doch totaler Quatsch. Wir denken natürlich, jeder sollte uns dann so begreifen, wie wir dann wirklich sind, weil wir sind ehrliche Menschen, die ganz ehrlich auf Menschen zugehen. Und das sind aber meistens einfach Menschen, die dann einfach, glaube ich, uns nicht wirklich kennen. Und ich glaube, da wir ja in der Öffentlichkeit stehen und dann auch eine gewisse Verantwortung haben, die uns sehr, sehr bewusst ist und wir auch in der Öffentlichkeit einfach wirklich ganz ehrlich sind und transparent sind, ist es natürlich dann auch umso wichtiger, zu Hause natürlich auch mit den Kindern so transparent zu sein, um ihnen einfach zu sagen, pass mal auf, wenn Menschen so etwas tun, so etwas sagen, solche Sachen da stehen, dann reden wir natürlich ganz offen darüber, weil sie einfach natürlich auch ein Teil des Ganzen nun geworden sind. Und die auch in Zukunft damit einfach leben müssen. Sie müssen ja auch einen gesunden Weg finden, damit umzugehen. Und ein Stück weit ist das natürlich sicherlich mühsam für den einen oder anderen. Aber es ist einfach wichtig, weil es bringt dir natürlich auch für dein Leben einfach eine gewisse Erfahrung, die vielleicht andere nicht so schnell machen.
Stichwort Zuhause. Für viele ist das Gefühl von Zuhause ja, so ein bisschen angekommen zu sein, einen sicheren Rückzugsort zu haben. Generell super wichtig, dieses Zuhausegefühl. Hadi, du kommst ja aus einer wahnsinnig künstlerischen Familie, warst auch selber ständig on the road, mal hier, mal da, heute hier, morgen dort. Vielleicht von daher auch mal sehr spannend von dir zu hören, wie du generell dieses Zuhausegefühl erlebt und empfunden hast.
Also es gibt nur einen Satz, also auch wenn er vielleicht ein bisschen pathetisch klingt, aber das trifft es eigentlich immer ganz gut. Das Zuhause ist da, wo du geliebt wirst. Und das kann überall sein. Und da für mich das nie so ortsgebunden war, es gibt natürlich Orte, da bin ich natürlich lieber als woanders. Das spielt eigentlich für dieses Gefühl zu Hause, also angekommen zu sein, ist ja eigentlich zu Hause, sich aufladen, sich wohlfühlen, sich geborgen zu fühlen, sich sicher zu fühlen und einfach so zu sein, wie du bist, ohne dich zu verstellen, ohne irgendwie diplomatisch mit deiner Situation oder mit einer guten Erziehung irgendwie auf Menschen zu reagieren, sondern einfach so zu sein, wie du bist. Egal wie. Das ist zu Hause. Und das ist da, wo Alice ist.
Das ist schön, oder?
Selbst ich habe gerade Herzchen in den Augen. Das ist ja wahnsinnig süß. Ja, aber sehr schön tatsächlich und sehr aufrichtig. Wir haben heute, glaube ich, alle viele sehr spannende Eindrücke gewinnen können. Einblicke in euer Leben, aber auch in eure Art zu denken und in eure Art, eine Beziehung zu führen mit eben 7 Kindern im Rahmen einer Patchwork-Familie. Hadi Krüger und seine Frau Alice Krüger bei uns in der heutigen Folge. Vielen lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Wir kommen wieder.
Ja, genau. Das war ein Versprechen.
Ja, das halte ich.
Keine Drohung. Genau.
Gerne.
In der nächsten Folge spricht Linda mit Balian Buschbaum, der sich nach seiner Karriere als Leichtathletik-Olympionik einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen hat und inzwischen als Diversity-Coach tätig ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Music da.